Der erste hochrangige Regierungsbeamte von Trump schmeißt hin, weil er nicht mehr beim Iran-Krieg mitmachen möchte. Und es handelt sich um Joe Kent, der gestern den Dienst quittierte, und er löste damit weit mehr aus. Weit mehr, als vielen Beobachtern jetzt noch klar ist. Aber der Reihe nach. Joe Kent machte gestern am 17. März, am Dienstag, 17. März öffentlich, Zitat: Nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, mit sofortiger Wirkung von meinem Amt als Direktor des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung zurückzutreten. Ich kann den andauernden Krieg im Iran beim besten Willen nicht unterstützen. Der Iran stellt keine unmittelbare Bedrohung für unser Land dar. Und es ist offensichtlich, dass wir diesen Krieg aufgrund des Drucks Israels und seiner einflussreichen amerikanischen Lobby begonnen haben. Und das ist eine Bombe, eine typische militärische Kommandoaktion des Ex-Frontsoldaten. Denn er quittierte nicht still und heimlich, er rebellierte auch nicht kindisch in den sozialen Medien beispielsweise. Nein, er tat bis zum letzten Tag Dienst und wandte sich dann an die Öffentlichkeit. In den ersten 24 Stunden lasen 85 Millionen Menschen seine Erklärung auf X. Er machte sich nicht vorab zur Zielscheibe, weil er sich eben nicht zu erkennen gab. Er wartete und quittierte dann den Dienst, der oberste Direktor des US-Zentrums für Terrorismusbekämpfung. Weil er sagt, der Iran-Krieg ist keine Bedrohung für die USA und damit bricht er ein Tabu in der amerikanischen Öffentlichkeit. Und er sagt, dieser Krieg wird nur geführt aufgrund des Drucks von Israel und der einflussreichen Israel-Lobby in den USA. Das gab es in dieser Form noch nie. Und die Menschen feiern Joe Kent dafür. Für viele wird er zum Leuchtturm. Zum Leuchtturm in einer Zeit, in der alle Personen öffentlichen Lebens verrückt zu sein scheinen. Ein Leuchtturm in einer Zeit, in der alle mitspielen, alle Teil des Establishments sind. Vor dem Deep State und den Kriegssetzern kuschen alle, weil sie selbst Verbrecher sind, weil sie bestochen werden oder weil sie erpresst werden. Hunderttausende euphorische Kommentare in den sozialen Medien waren dann die Folge. Ein Aufatmen, weil einer ausschert, weil einer Protest anmeldet, weil einer aufsteht. Der Blogger Mario Naval beispielsweise, ein Blogger mit 3,2 Millionen Followern auf X, er schreibt: Die Risse in Trumps Kriegskoalition sind nun öffentlich. Joe Kents Rücktrittsschreiben wurde millionenmal aufgerufen. Der oberste Beamte für Terrorismusbekämpfung schrieb, dass von Iran keine unmittelbare Bedrohung ausgehe und dass Amerika von Israel und dessen Lobby zum Krieg gedrängt worden sei. Trump nannte ihn schwach in Sicherheitsfragen. McConnell nannte es Antisemitismus. Das Weiße Haus schaltete in den Krisenmodus. Aber die eigentliche Geschichte ist nicht Kent. Es geht um das, was hinter ihm nun passiert. David Sacks drängte öffentlich auf einen Ausstieg aus dem Krieg. Vance wird als weniger enthusiastisch beschrieben. Republikanische Senatoren fordern Trump im Stillen auf, einen Ausweg zu finden, und Trump selbst ist angeblich wütender als je zuvor, so berichten seine engsten Verbündeten. Er ist außer sich vor Wut, also Trump, über die Berichterstattung der Medien, die Weigerung seiner Verbündeten, ihm zu helfen, und über die steigenden Benzinpreise. Trump und seine Kriegshetzer wie Lindsey Graham oder Jared Kushner, sie kommen jetzt, rund 20 Tage nach Beginn des illegalen Angriffskriegs gegen den Iran, tatsächlich massiv unter Druck. Ihnen bricht immer mehr die Öffentlichkeit weg. Joe Kent hat den Protest gegen den Iran-Krieg innerhalb des eigenen Trump-Lagers nun ein Gesicht gegeben. Doch wer ist Joe Kent? Joe Kent wurde von Trump persönlich erst im letzten Jahr als Direktor für Terrorismusbekämpfung eingesetzt. Denn Kent gilt in den USA als Kriegsheld, als Veteran der vergangenen Kriege. Er kämpfte 11 Kampfeinsätze im Nahen Osten und verlor seine Frau bei einem ISIS-Terroranschlag. Seine Frau wurde im Zuge eines islamistischen IS-Terroranschlags ermordet. Doch Joe Kent wollte dennoch keine weiteren Kriege. Seine Haltung war klar. Er sagte, die Kriege haben viel Unglück über unser Land gebracht. Wir können das nicht gewinnen. Er war für Sanktionen, er war für Diplomatie, aber er war strikt gegen aktives Einschreiten und Krieg. Er war gegen die US-Kriege im Nahen Osten, obwohl oder vielleicht gerade weil er selbst dort viele Jahre gekämpft hat. Er war für America First und war daher ein glühender Anhänger Trumps. Sehen Sie nur 2 Minuten, was er im Jänner 2024 bei Tucker Carlson sagte.
Ich glaube, es gibt viele Leute und viele davon, wie Sie sagten, wie Nancy Pelosi. Sie sind in ihren 80ern und haben immer so gedacht, diese entweder mit uns oder gegen uns Mentalität, die sagt, entweder du bist für den nächsten Krieg, den aktuellen Krieg und das aktuelle Ding, oder du bist bei den Terroristen. Du kuschelst nur mit Wladimir Putin. Es ist exakt die gleiche Mentalität, die uns in den Irakkrieg gebracht hat. Entweder du bist mit uns oder du bist bei den Terroristen. Tucker, ich würde gerne herkommen und den Neokonservatismus verteidigen als jemand, der seine Frau in diesen Kriegen verloren hat, als jemand, der unzählige Freunde verloren hat, als jemand, der selbst gekämpft hat, 11 Kampfeinsätze. Ich habe den Großteil meiner 20er und 30er im Irak verbracht. Ich würde Ihnen gerne sagen, dass das funktioniert hat, aber das hat es einfach nicht. Und das ist sehr schwer zuzugeben. Ich streite mich ständig mit anderen Veteranen über genau dieses Thema. Ich glaube, vieles davon ist buchstäblich der Spielerirrtum. Viele Leute denken, wenn wir es nur weiter versuchen, wenn wir weiter Freiheit mit der Waffe verbreiten und Billionen von US-Dollar, diesmal wird es klappen, einfach verdoppeln. Und so werden sehr schöne Casinos in Las Vegas gebaut, mit genau dieser Mentalität. Dazu kommen die finanziellen Interessen von Lockheed Martin und jedem einzelnen Rüstungskonzern. Und wenn man jemanden wie Lloyd Austin als Verteidigungsminister einsetzt, der noch im Vorstand von Raytheon sitzt, diese Faktoren zusammen mit dieser Mentalität und dass Leute nicht zugeben können, dass wir das falsch gemacht haben und dann unsere Politik entsprechend anzupassen, das bringt uns in die aktuelle Situation, denn es ist wirklich schwierig, den richtigen Weg zu finden. Wo gehen wir von hier aus hin? Wir können die Iraner nicht einfach unsere Leute angreifen und töten lassen, aber gleichzeitig wissen wir, wenn wir gegen den Irak in den Krieg ziehen, wird das eine Katastrophe. Es gibt keine Daten, die sagen, diesmal wird ein Krieg gegen den Iran superlaufen. Wir müssen die Fehler der Vergangenheit analysieren, anpassen, vornehmen und einen pragmatischen Weg einschlagen.
Und Kent blieb seiner Überzeugung treu und trat nun zurück. Joe Kent könnte der Auslöser sein, von dem einmal später die Geschichte schreiben wird. An diesem Tag begann die Allmacht der Kriegslobby in den USA tatsächlich zu bröckeln. Aber wissen Sie was? Joe Kent stieß von Anfang an in seinem Amt, wie gesagt, er war seit letztem Jahr im Einsatz, auf heftigen Widerstand innerhalb des Systems, denn es war seine Aufgabe als Direktor für Terrorbekämpfung, die Ermordung Charlie Kirks zu untersuchen im vergangenen Jahr. Und jetzt sehen Sie, auf wen er dann stieß. Die Daily Mail berichtete am 29. Oktober 2025. Ich zeige Ihnen das, dieser Artikel. Er ist mittlerweile unter Bezahlschranke. Und hier steht, FBI-Direktor Cash Patel hat die Bemühungen von Tulsi Gabbards engsten Berater unterbunden, zu untersuchen, ob eine ausländische Macht in die Ermordung von Charlie Kirk verwickelt war. Der Leiter des Nationalen Antiterrorzentrums, Joe Kent, analysierte FBI-Akten, um festzustellen, ob der mutmaßliche Mörder von Kirk Unterstützung von einer ausländischen Macht erhalten hatte. Kents Ermittlungen beunruhigten Patel, also FBI-Patel, der der Ansicht war, dass der Antiterrorchef seine Kompetenzen überschritt, indem er sich in eine laufende FBI-Ermittlung einmischte, so die New York Times. Joe Kent also, der jetzt behauptet, die mächtige und einflussreiche Israel-Lobby hätte Trump in den Iran-Krieg gedrängt, wollte untersuchen, welche ausländische Macht Charlie Kirk ermordet haben könnte. Und welche ausländische Macht ist seit der Ermordung Kirks im Verdacht aller Aufklärer und vieler Kirk-Freunde wie Candace Owens oder Tucker Carlson oder Megyn Kelly? Wen vermuten Sie? Gegen wen wandte sich Charlie Kirk in den Monaten vor seiner Ermordung? Gegen den Irankrieg? Gegen Lindsey Graham? Gegen die Israel-Lobby? Cash Patel wollte nicht, dass Joe Kent nun ermittelt. Er wurde nervös, wie es die Medien schrieben. Dieser Cash Patel, der möchte, dass die Priorität Nummer eins für die USA Israel ist.
And Aaron's right. We need America to wake up and prioritize Israel. And that is not what Kamala Harris is about.
Jener Cash Patel, der von Trump zum FBI-Boss gemacht wurde. Jener Cash Patel, der behauptete, er würde den Deep State bekämpfen und austrocknen und Verbrecher verhaften, der nun aber alles zudeckt, was ihm in die Quere kommt. Nicht nur die Hintergründe zum Kirk-Attentat, auch die Epstein-Akten wurden von Cash Patel persönlich geschwärzt. Unter seiner persönlichen Leitung wurden Namen und Fakten geschwärzt. Er stellte 1000 FBI-Beamte ab, da prahlten sie noch, ja. Und er überwachte alle Schwärzungen persönlich und er schloss als FBI-Direktor vor wenigen Wochen aus, dass es weitere Epstein-Ermittlungen geben würde. Gehen Sie nicht weiter, hier gibt es nichts zu sehen, ja. Das sagte er auch bei der Anhörung.
Who, if anyone, did Epstein traffic these young women to besides himself?
Himself, there is no credible information. None. If there were, I would bring the case yesterday that he trafficked to other individuals. And the information we have, again, is limited.
So the answer is no one?
For the information that we have.
In the files?
In the case file.
Der gleiche Cash Patel, der noch im Wahlkampf den dicken Macker markierte und der sagte, ja, die Epstein-Akten müssen veröffentlicht werden. Er kritisierte seine eigenen Parteikollegen bei den Republikanern. Wir wollen die Namen sehen. Die Akten werden nur zurückgehalten, weil in den Akten mächtige Namen zu finden sind.
You know, it's the same thing with Epstein's list. It's like, what the hell are these Republicans doing?
Oh, I saw you give out. I saw you make news this morning about that. I gotta get to that. You say that the FBI has Epstein's list. They're sitting on it. That doesn't seem like something you should do. You're protecting the world's foremost predator. That seems like an evil thing to do, regardless of who may be embarrassed in the release of that list. Why is the FBI protecting the greatest pederast, the largest scale pederast in human history?
Simple, because of who's on that list. You don't think that Bill Gates is lobbying Congress night and day to prevent the disclosure of that list? And why is it that the Senate... You know, and good for Senator Blackburn to try to get it out. But then Dick Durbin comes over the top and says, no, we're not going to release the names. I don't care about the list itself, but if you release the names, right? What the hell are the House Republicans doing? Mm. They have the majority. You can't get the list. You're going to accept Dick Durbin's word or whoever that guy is as to who is on that list and who isn't and that it can and can't be released. Put on your big boy pants and let us know who the pedophiles are.
Das sagte Cash Patel im Wahlkampf. Warum werden die Epstein-Akten nicht veröffentlicht? Und er gab uns die Antwort ganz einfach wegen der Namen, die auf den Epstein-Listen stehen. Und heute will er nichts mehr davon wissen. Patel gegen Kent. Zwei scheinbar komplett unterschiedliche Charaktere. Joe Kent hat sich getraut. Er hat es getan und ist ausgestiegen. Wegen Leuten wie Joe Kent benötigt der Deep State die Epstein-Erpresser-Netzwerke. Epstein ist Geschichte, aber das System Epstein lebt. Bestechung, Kompromittierung, Erpressung. Erpressung rund um den Globus, damit alle mitspielen. Der gesamte Irankrieg ist auf Erpressung gegründet. Ohne Erpressung würde es diesen ganzen Krieg, würde es diese ganze Einmischung in Nahost überhaupt nie geben. Wir haben uns parallel zum Irankrieg intensiv in die Epstein-Akten weiter eingearbeitet. Und je tiefer wir gehen, je klarer sehen wir, wer die Drahtzieher und Architekten dieser neuen Weltordnung sind. Wir sehen eine neue dystopische Welt im Entstehen, eine Welt, in der die normale Bevölkerung nur noch Nutzvieh ist für eine Schicht, die sich als Elite wähnt. Nutzvieh, mit dem man beliebig verfahren kann, es auch töten kann, wenn einem danach der Sinn steht. Und um zu dieser Elite zu gehören, muss man sich in das Netzwerk begeben oder hineinziehen lassen. Und ab dann ist man auf Gedeih und Verderb der Gnade, den Betreibern der Erpressernetzwerke, den Drahtziehern und Architekten der neuen Weltordnung ausgeliefert. Doch nicht lückenlos alle lassen sich erpressen oder hineinziehen. Nicht alle. Solange es noch Menschen gibt, die sich nicht in solche Netzwerke ziehen lassen, die sich im Gegenteil sogar dagegen stemmen, solange lebt die Chance, dass die NWO-Drahtzieher nicht gewinnen. Solange Persönlichkeiten aufstehen und Stopp sagen. Solange haben die nicht gewonnen. Die freiwillige Mitwirkung am Umbau unserer Welt, das ist überschaubar. Darum benötigen sie Erpressernetzwerke. Darum verschwinden Zeugen bei heiklen Prozessen. Darum gibt es viele ungeklärte Todesursachen oder gar offene Attentate wie bei Charlie Kirk. Darum gibt es Zensur, darum gibt es Schwärzungen. Im Fall Epstein hätten wir ohne die mutigen Opfer, die massiv verfolgt wurden und die trotzdem gesprochen haben, nie von Epstein erfahren. Denken wir an Maria Farmer. Ohne Michael Reiter, den mutigen Polizisten, hätte es nie Ermittlungen gegen Epstein gegeben. Auch er bekam heftigen Gegenwind. Und ohne viele mutige Journalisten, stellvertretend genannt nur Vicky Ward, die in ihrer Arbeit massiv behindert wurde, hätte die Öffentlichkeit auch nie von Epstein überhaupt erst erfahren. Und so finden wir in allen Bereichen mutige Persönlichkeiten, die nicht mitspielen, die aufstehen. Denken wir an die Corona-Zeit. Einige wenige Ärzte haben von Anfang an die Wahrheit aufgezeigt. Am Ende waren wir Millionen, die das Corona-Regime in die Schranken gewiesen haben. Und wir werden nicht aufhören. Wir werden nicht aufhören, bis endlich konsequente Aufarbeitung der Verbrechen stattfindet. Das System benötigt Angst, Erpressung und Zensur, Unterdrückung der Mutigen, Unterdrückung der Wahrheit. Doch die Wahrheit ist unser Schwert und sie ist mächtiger als jede Dunkelheit. Wir bei Auf 1 werden allen Angriffen zum Trotz weiter aufklären, geben auch sie nicht auf, stellen wir uns gegen Unrecht, stellen wir uns gegen Gewalt, Zwang und Krieg. Sagen wir, was zu sagen ist.